habe dann wieder aufgehört. Also es gibt wirklich viele Kurswechsel quasi in meinem Leben und habe dann gedacht, das verbindet alle diese Aspekte, die ich bis jetzt in meinem Leben mit Literatur verknüpft habe, in einem Kurs. Und es hat mich interessiert, wie Bücher entstehen. Also ganz wirklich no noch nicht eigentlich mit dem Gedanken spielend, dass ich einen Verlag aufmachen würde. Das Aufbauen eines Verlags oder einer Autowerkstatt, was auch immer, das braucht einfach eine gewisse Zeit, bis es läuft. Also weiß nicht, die Zahlen in der Schweiz heißen, gib dir 5 Jahre, um aus den roten Zahlen zu kommen. Das hoffe ich nicht, dass das so sein wird. Und das gibt einfach Raum, freier zu denken und beruhigt. Ein Prozess, der sehr viel Zeit braucht und auch Geduld braucht, weil ich glaube, ich bin ein bisschen ein ungeduldiger Mensch und trotzdem können die Elemente, die können nicht sofort gesetzt werden. Die müssen ihren Platz suchen und finden. Und das auszuhalten ist manchmal ein bisschen schwierig, aber eigentlich wunderbar. Ich war ein totales und bin immer noch ein totales Greenhorn.
Hallo und herzlich willkommen mit einer weiteren Premiere bei Querantrieb, dein Life-Coaching-Podcast to go. Mein heutiger Gast ist Verlegerin, war aber schon vieles davor. Wie ihre Lebenszweige sie nun zur Gründung ihres eigenen Verlages führten, darüber erzählt Gabriela Merz vom Zeitkind Verlag. Hi, ich bin Katja von Eismond, Buchautorin aus Leidenschaft, Life-Coach aus Überzeugung und Host im Podcast. Mach es dir gemütlich und lausche der Interviewfolge 102 ganz nach dem Motto meiner Interviewpartnerin: Eine komplexe Welt verlangt nach einfacher Durchdringung. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich zu sehen, wie wir von Monat zu Monat wachsen. Dank deiner Hilfe knacken wir vielleicht den nächsten Download-Erfolg. Bevor wir richtig in die Folge einsteigen und weil diese wieder sehr lang ist, entfällt das Outro. Deshalb hier ein kurzer Werbeblock. Wenn du Lust hast, melde dich für meinen kostenlosen Newsletter an. Der erscheint einmal im Monat. Manchmal vielleicht auch nur alle 6 Wochen. Also du bekommst da wirklich nicht viel Post in dein Fach. Da bleibst du aber immer auf dem aktuellsten Stand. Da teile ich als allererstes, was so passiert, meine Gedanken auch mit mir aus meiner Arbeit und das, was ich denke, für dich auch sinnvoll sein kann, um für deine Projekte loszugehen. Auch auf meiner Webseite Katja von Eismond oder Querantrieb steht immer das als allererstes, weil ich einfach nicht so viel in den sozialen Medien unterwegs bin. Außer bei Instagram und LinkedIn findest du das noch, aber auch da bin ich wirklich sehr, sehr zurückhaltend unterwegs. Ich darf im November nochmal einen Impulsvortrag machen. Da geht es rund ums Schreiben. Darf jemand moderieren? Beim Self-Publishen. Ich bin noch auf den Buchmessen in Frankfurt und in Wien das allererste Mal. Und ja, wenn du Lust hast, mich da vielleicht auch mal zu treffen, dann schreib mir sehr, sehr gern eine E-Mail. kontakt@querantrieb.de. So, und damit ist auch der Werbeblock beendet. Jetzt aber zur heutigen Folge mit einer Premiere. Gabriela Merz, Verlegerin vom Zeitkind Verlag in Zürich, habe ich nämlich meine allererste Interviewpartnerin aus der Schweiz hier bei Querantrieb. Sie ist geboren 1968 in Zürich, hat in der Schweiz und Österreich Germanistik, Philosophie, Theaterwissenschaften und Schauspiel studiert und als Dramaturgin, Regisseurin, Journalistin und Mittelschullehrerin gearbeitet. 2024, also noch ganz frisch, machte sie den Schritt zur Verlegerin. Der Zeitkind Verlag publiziert Schweizer und europäische Literatur mit gesellschaftspolitischem Fokus, wahnsinnig aktuell, und einer lustvollen Auseinandersetzung am Zeitgeschehen. gegenwärtig und vergangen. Also ich finde wirklich auch thematisch passt das super rein in diese aktuelle Zeit. Die Werke der Autorinnen können fiktional, autobiografisch oder sachlich sein. Immer jedoch mit einem klaren Qualitätsanspruch an sprachliche und gestalterische Form und gehaltvollen, witzigen, ernsten und verspieltem Inhalt. Das erste Programm publiziert Zeitkind diesen Herbst, Herbst 2025. Umso schöner, dass sie jetzt im Podcast ist. Alles, was du wissen möchtest über Gabriela und ihre Arbeit, findest du über zeitkind-verlag.ch, packe ich dir aber auch nochmal in die Shownotes. Im Gespräch gibt Gabriela Antworten auf Fragen, wie sie auf die Idee gekommen ist, in diesen Zeiten einen Verlag zu gründen, wo viele sagen, Buchbranche schwierig. Warum sie sich selbst auf der Reise dahin als größte Hürde sah. Ob und wie sie die Hindernisse überwunden hat und wer sie dabei unterstützt. Wir erfahren, warum ihre Faszination, dieser Funke, dieses Feuer für das gesprochene und geschriebene Wort von der Kindheit bis heute bei ihr anhält und sie sich selber als Greenhorn bezeichnet. Ich freue mich wirklich, mit Gabriela eine authentische Gesprächspartnerin im Podcast zu haben, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Sie teilt ehrlich mit uns ihre Alltagsängste, die sie als Kreativschaffende beim Gründen und als Selbstständige hat. Ebenso wie ihre Strategien und Hoffnungen, nicht daran zu verzweifeln. Listen schreiben und rausgehen sind zwei von Gabrielas Zauberwörtern in dieser wunderbaren Interviewfolge. In diesem Sinne, komm gut durch den Oktober, hör dir die Folge mit Gabriela unbedingt bis zum Schluss an, weil sie wirklich viele wertvolle Erkenntnisse und Wissen als Mensch, Verlegerin und Gründerin teilt. Ich sage danke fürs Zuhören, Abonnieren, Teilen und Liken. Jetzt geht's aber wirklich los. Ganz viel Spaß mit Gabriela Merz vom Zeitkind Verlag.
Ja, ich habe dich gefunden tatsächlich im Netz, natürlich, worauf sonst, auf Instagram bist du irgendwann in meinem Feed gelaufen und ich fand es einfach spannend, weil ich das natürlich sofort Gründerin eines Verlages, ist das eine, was mich gecatcht hat, das andere aber auch, dass du eine bisschen Quereinsteiger-Vita hast, das sind so zwei Dinge, die mich so ein bisschen ja, neugierig gemacht haben, dann habe ich dich angeschrieben, dann warst du sofort dabei und deswegen bist du heute im Podcast. Also wunderbar und herzlich willkommen.
Danke.
Nimm uns doch mal ein bisschen mit. Erzähl doch einmal ganz kurz ein bisschen was über dich. Und ja, dann starten wir natürlich, wie man auf die Idee kommt, in diesen wirren Zeiten einen Verlag zu gründen.
Ja, also ich bin in Zürich geboren und aufgewachsen. Und habe schon immer, wie viele Mädchen, schon immer wahnsinnig viel gelesen. Also und wirklich literally unter der Bettdecke mit der Taschenlampe. War aber nicht die Einzige. Also meine Schwester und ich, wir haben das gemeinsam gemacht und uns da auch immer wieder drüber unterhalten. Habe dann nach dem Gymnasium angefangen, Germanistik zu studieren, aus der Liebe zum gesprochenen und geschriebenen Wort. Und habe gleichzeitig angefangen, Theater zu machen, in Studententheatergruppen und bin dann da immer mehr rein. Habe dann Aufnahmeprüfungen gemacht, also zwei für Schauspielschulen, eine in Bern und eine in Wien. Und in Wien hat es dann auch gleich geklappt, da wollte ich auch unbedingt hin. Und habe dann am Max-Reinhardt-Seminar Schauspiel studiert und weiter mit dem gesprochenen und geschriebenen Wort gearbeitet und dann halt noch der szenischen Umsetzung, die nach wie vor, also Theater sehen und bis vor kurzem auch Theater machen, wirklich immer noch eine Leidenschaft war von mir, die ich mitgezogen habe. Bin dann aber nie auf der Bühne gestanden als Schauspielerin, sondern bin nach dem Studium dann in die Dramaturgie in Graz, nicht sehr lange, und habe dann mich entschieden, dass ich das Germanistikstudium fertig mache,
bin wieder nach Zürich, habe das Germanistikstudium fertig gemacht, Philosophie und Theaterwissenschaft noch dazu genommen und bin dann während des Studiums, habe ich schon angefangen zu unterrichten an einem Gymnasium und das vereint ja Schauspiel und Germanistik wunderbar. Habe dann wieder aufgehört. Also es gibt wirklich viele Kurswechsel quasi in meinem Leben und habe als Journalistin gearbeitet 5 Jahre, bin dann wieder zurück zum Unterrichten, habe 20 Jahre unterrichtet weiter und jetzt irgendwie gedacht, es muss noch mal eine andere Sicht auf Literatur stattfinden in meinem Leben und habe dann einen Quereinsteigerkurs gemacht zur Verlegerin vom Schweizer Buchhändler- und Verlegerinnenverband während des Unterrichtens und mich dann nach ein, 2 Jahren des Gedankenherumtragens dazu entschieden, dass ich dass ich jetzt aus dem Lehrberuf aussteige und einen Verlag aufmache. Und das hat sich bis jetzt, also jetzt bin ich seit einem Jahr dran und es ist eine unheimlich vielfältige Arbeit. Also ich glaube wirklich, das ist bis jetzt die Arbeit, die am allermeisten unterschiedliche Aspekte in sich vereint. Einerseits, also wirklich das Sichten von Manuskripten, was mein Leserinnenherz erfreut, dann das Arbeiten mit AutorInnen, was vielleicht so also die zwischenmenschliche Arbeit vom Unterrichten wieder aufnimmt. Dann ganz marginal Öffentlichkeitsarbeit, Buchhaltung, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe, was ein Riesending für mich ist, wo ich wirklich noch ein bisschen struggle, aber kommt schon. Plus dann das ganz wunderbare haptische und ästhetische, wie sieht ein Buch aus, wie fasst sich ein Buch an, mit GrafikerInnen zusammen entscheiden, wie machen wir das. Also es ist wirklich eine Arbeit, die mich extrem fordert als Mensch in ganz, ganz vielen Aspekten.
Super.
Und da, genau.
Super. Da hast du ja schon ganz, ganz viel in den Topf geworfen, was auch hier auf meiner Liste steht. Also vor allem auch deine Vielfalt an Aufgaben. Das interessiert mich natürlich mega. Und du gesagt hast, 20 Jahre hast du jetzt an der Schule, bist du an der Schule auch gewesen. Da kommen wir aber auch gleich nochmal zu, wie es ist, wenn man so spät auch nochmal sagt, ich mache nochmal was anderes, weil viele sich oft ja auch nicht trauen und so sagen, nee, du, es ist so komplex und schaffe ich das und und. Also ich habe echt viele Fragen, aber das Erste, was mir jetzt nochmal hängen geblieben ist, und das finde ich spannend, und deswegen ist es auch vielleicht schön, wenn wir das ein bisschen aufdröseln, weil ich habe das noch nicht gehört, weil ich mich eigentlich mit Quereinsteigen schon viel beschäftigt. Ich weiß, dass es das auch in Österreich gibt. Du hast jetzt von einem Quereinsteigerkurs gesprochen, der offensichtlich auch irgendwie gefördert und gefordert vom Staat oder ich weiß nicht wie. Wie funktioniert das da bei euch? Also wie hast du das gemacht und wie bist du da unterstützt worden? Wie bist du dort angekommen? Bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Und vor allem, wie bist du dann auch auf die Idee gekommen zu sagen, ich gehe dann in den Verlag? Also hätte man auch mit dem Kurs was anderes machen können?
Ja, also es war so, dass ich einen Weiterbildungsurlaub von der Schule hatte und also eine gewisse Zeit zur Verfügung hatte, um eine fachliche Weiterbildung zu machen. Aber die Schweiz ist da relativ frei, was in dieser fachlichen Weiterbildung stattfinden kann. Also das muss nicht direkt aufs Unterrichten sein, sondern wirklich das Suchen von neuen Inputs, die in irgendeiner Art und Weise sich im Unterricht dann einsetzen lassen. Aber es kann auch Persönlichkeitsbildung sein, es kann wirklich was Fachliches sein. Also das ist relativ offen und das ist wunderbar, das ist etwas ganz Tolles. Und im Zuge dessen habe ich mir überlegt, ja, was mache ich? Und habe mich logischerweise, also ich habe die Bücher immer als Endprodukt verstanden. Einerseits, ich habe die als Endprodukt gekriegt. Und andererseits mit SchülerInnen oder auch ich also als Journalistin oder beim Redigieren von anderen journalistischen Texten, den Text als etwas Wachsendes und sich Veränderndes und sich Entwickelndes wahrgenommen. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Arten, eben an Literatur heranzugehen, also den Text zu begleiten oder den Text als Endprodukt zu lesen und dann zu analysieren. Und war irgendwie fasziniert. Also ich bin über diesen Schweizer Buchhändler- und VerlegerInnenverband, SBVV, bin ich, glaube ich, relativ zufällig, zufälligerweise gestolpert und habe dann gedacht, das verbindet alle diese Aspekte, die ich bis jetzt in meinem Leben mit Literatur verknüpft habe, in einem Kurs. Und es hat mich interessiert, wie Bücher entstehen. Also ganz wirklich no noch nicht eigentlich mit dem Gedanken spielend, dass ich einen Verlag aufmachen würde. Ich habe mich dann angemeldet und das geht 13 Wochen, immer ein Tag pro Woche. Wir waren vielleicht 15 Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus ganz unterschiedlichen Berufen, verbindend bei allen, dass sie sich für Literatur und das Buch machen, interessieren, logischerweise. Da waren Leute, die dabei, die schon in Verlagen arbeiten, und quasi dahin geschickt wurden vom Verlag, um ein Hintergrundwissen zu erhalten, das einfacher so vermittelbar ist oder komplett und relativ kompakt vermittelbar ist so. Und dann waren es Leute, die für den Eigenverlag dahin gingen und sich gedacht haben, ich habe ein Buch geschrieben, ich möchte das gerne ans Publikum bringen, wie mache ich das? Da waren Leute vom Radio dabei, die sich mit Literatur beschäftigt haben und mehr darüber wissen wollten. Und soweit ich weiß, sind von den 15 Leuten drei jetzt wirklich mit einem eigenen Verlag unterwegs. Und wenn man das hochrechnet, dass der Verlag, dass dieser Kurs, glaube ich, einmal im Jahr stattfindet, dann ist es doch eine Menge. Und der Kurs war dann so aufgerichtet, dass wirklich jeder Tag war einem Thema gewidmet und da kamen ganz tolle Menschen von aus dem Buchwesen, die übers Layout, über Buchhaltung, über Vertriebsnetze, übers Lektorat, also da wurden wirklich alle Bereiche abgefasst oder abgegrast und wir haben wirklich extrem viel darüber gelernt. Es war auch toll, mit diesen 15 anderen Menschen sich wöchentlich über Literatur und über das Entstehen von Literatur und Überstehen von Büchern auseinander oder unterhalten zu können, auseinandersetzen zu können. Und ja, dann bin ich nach diesen 13 Wochen aus diesem Kurs raus und bin dann wieder ans Gymnasium und habe mein Theater, Philosophie und Deutsch unterrichtet und eigentlich nicht dran gedacht, dass ich jetzt den Schritt machen würde.
Letzte Frage noch dazu. Wie finanziert man diese 13 Wochen? Ist das etwas, was man selber finanziert oder wird man da supported?
Es ist wirklich eine Selbstfinanzierung. Also der Verband hat auch, der wird wahrscheinlich in irgendeiner Weise vom Staat unterstützt als quasi eben Verlegerinnen, Buchhändlerinnenverband. Aber eigentlich ist er das relativ teuer. Es sitzt 3.000, 4.000, 2.000 Franken. Aber also den finanzieren wirklich die Teilnehmerinnen. Das ist nichts, was, also auch da wird man nicht quasi von der Arbeitslosenunterstützung oder so hingeschickt, sondern das ist wirklich, das ist Leidenschaft und Interesse und Neuausrichtung, die das, was die Menschen dahin treibt, den Kurs zu machen. So. Und ich glaube, das merkt man auch bei den TeilnehmerInnen, weil die wirklich, also, die bezahlen selbst und da wird der Kurs wirklich ausgepresst. Also da wird gefragt, das sind lebendige Tage, wo ganz viele unterschiedliche Fragen zusammenkommen aus diesen unterschiedlichen Kontexten, in denen sich die Menschen befinden. Und das macht den Kurs auch so reichhaltig. Also da sind die Dozentinnen einerseits aus den Fachbereichen, aber eben die Auseinandersetzung mit den MitkürzlerInnen, die ist mindestens genauso wichtig.
Ja, da gebe ich dir 100% recht. Das ist, weil man es ja auch, also so ein eigenes Investment in dich selber und in deine Zukunft. Und ich glaube, dass man dann auch sowieso anders engagiert ist und auch andere Leute trifft, weil die das aus der gleichen Motivation machen. Ein riesiges Shoutout für alle, die das machen und sich in diese Richtung weiterbilden und auch ein paar Euros oder Franken oder was auch immer in die Hand nehmen, weil ich sage ja, wir brauchen wahnsinnig viele kreative Seelen auf diesem Planeten. Es steckt alles in uns. Deswegen bin ich froh, dass du da heute auch mit mir darüber sprichst und wir vielleicht andere ermutigen können, was auch immer sie mit Schreiben machen wollen, zu machen. Dann lass uns kurz mal dahin einsteigen, dass du dann irgendwann überlegt hast, einen Verlag zu gründen. Und dein Verlag heißt ja Zeitkind. Also vielleicht nimm uns doch da mal mit, wie du jetzt angefangen hast, auch dann zu überlegen oder auch gerne diesen Impuls mit uns teilen, wie du dahin gekommen bist, zu sagen, ach, jetzt. Klar, ich werde Verlegerin. Also wie ist dieser Funken in dir vielleicht entstanden und auch dieser Name und was verbirgt sich hinter Zeitkind? Also ich habe das natürlich ein bisschen recherchiert auf deiner Webseite, aber es ist ja viel schöner, wenn du uns das hier auch erzählst.
Ja, also ich bin dann nach diesem Weiterbildungsurlaub zurück an die Schule und habe wirklich wieder angefangen zu unterrichten, was ich wahnsinnig gern mache und was sowas von belebend ist. Also mit Klassen zu arbeiten ist großartig. Und trotzdem hat sich da dann dieser Funke Verlag irgendwo in meinem hinteren Hirnregionen niedergelassen und hat mich dann einfach wirklich nicht mehr in Ruhe gelassen. Und ich habe dann sehr scheu angefangen, daran herum zu überlegen, wäre das möglich? Wäre das möglich neben dem Unterrichten? Und habe dann gemerkt, nee, ich glaube, das würde mich, oder merke ich ja auch jetzt, das nimmt mich als wirklich als ganze Person dermaßen in Anspruch, dass daneben nicht mehr viel möglich ist. Also ich habe dann auch gedacht, wenn ich es mache, dann will ich es richtig machen und nicht quasi so wie so ein Buch rausgeben pro Jahr, sondern dann, wenn, dann probieren. Und ich habe mir auch keine Zeit gesetzt, in 2 Jahren muss es soweit sein. Im Moment ist es so, dass ich von meinem Ersparten lebe, und auch also die Finanzen des Verlags sich noch über das Ersparte quasi finanzieren. Und ich hoffe natürlich, dass sich das irgendwann in näherer Zukunft mal ein bisschen ausgleicht mit dem, was reinkommt. Und trotzdem gedacht, nee, also mein Erspartes, das ist jetzt da und das soll eingesetzt werden. Und ich habe dann parallel mit dem Unterrichten ja wirklich so angefangen zu überlegen und habe dann im Winter gemerkt, nee, jetzt ist irgendwie es beginnt, dieser Funke beginnt wirklich Feuer zu fassen und wird größer und größer und größer und habe gemerkt, wenn ich das jetzt nicht tue, dann werde ich mich ärgern über mich selber nachher. Und die Situation von Lehrpersonen in Deutschland und in der Schweiz ist wahrscheinlich ähnlich, dass es relativ wenige gibt und dass das so mein Hintertürchen ist, wenn alles schief geht, dann kann ich einerseits, ich kann vikarisieren, also ich kann Ferienvertretung machen oder ich kann wirklich zurück in Schuldienst, was ich jetzt nicht wirklich vorhabe, aber das gibt eine gewisse Sicherheit.
Kann ich voll verstehen. Wäre auch so eine Frage gewesen. Da gehen wir auch gleich nochmal tiefer rein.
Ja.
Weil logisch. Und das finde ich auch super, dass du das nochmal erwähnst. Du hast quasi noch so eine Tür im Rücken, ja? Also wenn es eng wird, dann könntest du zurück, wenn es vielleicht auch nicht dein favorisiertes Ziel ist, aber das im Hintergrund zu haben, nimmt einer, also nimmt ein bisschen Druck, würde ich sagen, oder nimmt auch eine Menge Druck, so.
Auf jeden Fall. Also es gibt ein bisschen Raum und Zeit, also weil das Aufbauen eines Verlags oder einer Autowerkstatt, was auch immer, das braucht einfach eine gewisse Zeit, bis es läuft. Also ich weiß nicht, die Zahlen in der Schweiz heißen, gib dir 5 Jahre, um aus den roten Zahlen zu kommen. Das hoffe ich nicht, dass das so sein wird.
Und das gibt einfach Raum, freier zu denken und beruhigt. Also wenn nicht der finanzielle Druck da ständig dahinter, so stark dahinter ist. Es ist ganz gut, wir wohnen in einem Haus und in diesem Haus gibt es quasi einen Raum. Unsere Tochter ist ausgezogen und das ist der Verlagsraum bislang. Also das nimmt wirklich, das nimmt auch Mietdruck weg, der in der Schweiz relativ hoch wäre. Also es sind doch einige Tausend, die da im Jahr zusammenkommen, die ich nicht aufbringen muss. Und ja, jetzt sitze ich da in diesem Büro und saß auch schon während des Unterrichtens in diesem Büro und hab mich dann entschieden, jetzt mache ich das. Und denn das sind ja wunderbare Prozesse, finde ich. Also wenn etwas angedacht ist oder etwas entschieden ist, erst dann, glaube ich, beginnt der kreative Prozess in der Ausform, oder bei mir ist es so, also ich muss mich entschieden haben und mich frei gemacht haben und dann kann der kreative Prozess beginnen. Ja, woraus soll jetzt dieses Neue entstehen? Was sind die Elemente dieses Neuen? Und das ist ein Prozess, der sehr viel Zeit braucht und auch Geduld braucht, weil ich glaube, ich bin ein bisschen ein ungeduldiger Mensch und trotzdem können die Elemente, die können nicht sofort gesetzt werden. Die müssen ihren Platz suchen und finden. Und das auszuhalten ist manchmal ein bisschen schwierig, aber eigentlich wunderbar, weil das Netz innerhalb der Gedanken immer dichter wird und sich feiner webt, bis dann schlussendlich eben der Begriff Zeitkind dastand mit den Implikationen, die dieser Name, dieser Verlagsname schlussendlich mit sich bringt. Also das ist wie ein Kristallisationspunkt dieser Name ist oder dieser Verlag sein kann oder das Programm des Verlags, in dem sich Themen, die sich um eine Zeit herum bewegen, quasi einen Platz finden können und sich daraus entwickeln können.
Sehr schön. Und ich könnte dir stundenlang zuhören, weil du auch so schön gerade gesagt hast, dieses mit dem Prozess, ja, dass das Zeit braucht und dass man sich die nehmen darf. Und wenn man ungeduldig ist, dass man da auch gegen sich immer so ein bisschen arbeitet, aber gleichzeitig, wie sich das so webt und wie man dann letztendlich auch diese Elemente zusammenfügt und du dann für dich in dem Prozess auch diesen Namen gefunden hast. Das finde ich ist ein super Beispiel, wie du das gerade erzählt hast, für andere auch als Inspiration, sich diesen Raum zu nehmen, ja, und den auch entsprechend dann mit diesem Neuen zu füllen. Und auch mit dem Hintergrund, was du da für Bücher veröffentlichen willst, finde ich auch ganz, ganz spannendes und ich glaube auch in diesen Zeiten ein gutes Konzept, was du da entwickelt hast, weil wir, glaube ich, solche Geschichten gut gebrauchen können.
Ja, also ich denke auch, also wir haben ja jetzt vorher über meinen Werdegang quasi gesprochen und was mich in allen meinen verschiedenen Berufen angetrieben hat, ist wirklich eine Neugier auf Menschen und ihre Umgebung. Also das ist, finde ich, das ist beim Schauspiel ist es, na, oder angefangen vorher schon, also beim Lesen, was treibt Menschen an, von denen ich lese. Das können fiktive Menschen sein, Figuren sein, Protagonistinnen sein. Und trotzdem nehmen wir sie im Lesen ja eigentlich als Menschen wahr, die uns ganz nah sind, wenn wir ihre Gedankenprozesse verfolgen in einer Literatur. Und beim Schauspiel ist es sehr ähnlich, sich in eine Figur hineinzuversetzen und ihre Position in einem Figurengefüge zu finden in der Interaktion mit anderen und dann Subtext, also einen psychologischen Subtext darunter zu legen und zu gucken, wie funktioniert es, wenn ich als Figur dies und jenes setze? Was machen die anderen? Und im Journalismus ist es ein bisschen anders. Da geht's wahrscheinlich um Informationsvermittlung, aber trotzdem, also die Inhalte sind ja auch, die kommen aus Interviews, die kommen aus Beobachtungen, die mit der Welt zu tun haben. Und beim Unterrichten wiederum, das ist wie, also also ein Klassengefüge, das zu beobachten und zu sehen, wie verhält sich eine Klasse über Jahre hinweg? Also wie verändern sich die einzelnen SchülerInnen in diesem Klassengefüge? Das war etwas, was mich immer wieder extrem, also nicht immer wieder, immer extrem fasziniert hat und was mich auch getrieben hat, den SchülerInnen wirklich zuzuhören. Im Gespräch über Literatur, im Gespräch über Philosophie und auch in den Theaterkursen natürlich, wirklich also noch viel persönlicher als im Unterricht, als im Deutschunterricht. Das ist es jetzt, was eben in diesem, beim Verlag ja auch wiederum da ist. Also dieses, das Zeitkind, Autorinnen einerseits zuhören, sie zu lesen, mit ihnen zu arbeiten, das ist was ganz Intimes und sehr Persönliches, an einem Text zu arbeiten. Und das ist das eine, also diese Neugier darauf, was die Autorinnen treibt, was sie denken, wie sie reagieren auch auf Inputs, und dann wiederum aber den Inhalt der Literatur zu haben, der in meinem Fall jetzt, also bei den Büchern, die rauskommen, auch immer wieder damit zu tun hat, wie verhalten sich diese Protagonistinnen in ihrer Zeit im Austausch mit der Umgebung? Und auch diese Neugier wieder, was haben sie zu sagen? Was haben sie im Rahmen der anderen Protagonistinnen zu sagen? Und was hat das Buch wiederum im Rahmen der Gesellschaft zu sagen? Also es ist wie das berühmte Apfelmännchen, im kleinen Protagonistinnen in einem Buch, dann Protagonistinnen und Autorinnen und dann der Text und die Gesellschaft. Also es sind immer ähnliche Verhältnisse, die sich da spiegeln oder sich daran zeigen.
Ich finde es wunderschön und ich glaube, dass du da genau da, wo du jetzt bist, richtig bist und anderen diesen Raum gibst, das zu erzählen und also ihnen auch zuzuhören. Das hast du vorhin auch so schön gesagt, dass du es geliebt hast, deinen Schülern und Schülerinnen zuzuhören. Honestly, das ist ja auch ein bisschen verloren gegangen. Und wie wertvoll warst du da als Lehrerin? Also man wird dich wahrscheinlich auch liebend gerne wieder zurücknehmen, wenn du zurückkommen wolltest. Und wahrscheinlich ist es auch genau das, was du deinen Autorinnen und Autoren gibst. Und ja, also ich glaube, also ich bin sehr berührt. Ich glaube, das ist, du machst es goldrichtig. Und es war ein guter, guter Schritt mit allem, was da jetzt vielleicht auch noch an Schwere erstmal so liegt. Und Buchhaltung, hast du gerade gesagt, ist auch ein Thema, was vielleicht auch gerade Kreative nicht so spannend finden. Aber letztendlich hast du ja vielleicht auch Menschen, die dir dabei helfen. Das können wir auch gleich nochmal besprechen. Vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz zurück in. Hier hatte ich nämlich so eine Frage, hattest du Erfahrungen der Buch- und Verlagswelt gesammelt? Also hast du wahrscheinlich irgendwie schon durch deine Arbeit als, ja, als Lehrerin und auch als, als du da an dem Schauspiel warst mit der Dramaturgie, oder ist es wirklich was, wo du jetzt komplett neu auch eingestiegen bist und durch den Verband, wo du diesen Kurs gemacht hast, dein Netzwerk erweitert hast?
Ich war ein totales und bin immer noch ein totales Greenhorn. Ich hatte wirklich keine Ahnung über das Verlagswesen. Natürlich, ich habe mir einiges zusammengereimt und gewusst, was für Elemente ein Buch beinhaltet, aber mehr halt auf der Textebene und auf der Layout-Ebene und alles, was dahinter steht, nicht. Und es ist so, dass ich jetzt durch diesen Kurs, ich habe so Wegmarker. Das machen, das machen, das machen in einer Reihenfolge, die sich manchmal logisch erweist, als logisch erweist und manchmal überhaupt nicht. Und das sind aber wie, also es ist wie so ein Wasserläufer, der übers Wasser springt, Punkt A, Punkt B, Punkt C. Und was unterhalb der Wasseroberfläche liegt, hatte ich keine Ahnung. Und dieses unterhalb der Wasseroberfläche ist so riesig und ist so ein komplexes Ökosystem, dass ich immer wieder mir denke, Mensch, bist du völlig bescheuert, das schaffst du eh nie. Und dann ist es wirklich, dann liegt es effektiv, die Lösung liegt im Machen. Also das irgendwie eine Liste machen, was ist zu tun und bei Punkt A oder B oder bei dem, der mich am meisten anlacht, anfangen. Und dann ergibt sich das dann meistens fast von alleine. Und das braucht, da, ich habe oft Angst. Also da denke ich mir, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das ist zu groß. Und ich oder meine Umgebung sagt dann, nee, Gabriela, das machst du super, fang doch einfach an. Setz dich hin, hypere nicht, atme durch, mach Punkt A, B, C. Und dann merke ich auch, diese Punkte, die sind nicht so, die sind nicht das Matterhorn. Die sind, also die Frage immer, wo beginnt das Matterhorn? In Zürich oder in Zermatt? Und das ist eigentlich völlig wurscht, weil das Matterhorn ist besteigbar und man muss es einfach tun. Man muss wirklich einfach den ersten Schritt setzen und dann den zweiten und dann den dritten. Und der Weg, der erweist sich dann schon auch irgendwie. Und so wirklich die Angst vor dem, also ja, das sind ja alles diese Sprachbilder. Also man muss ja auch nicht immer den Berg anschauen, sondern irgendwie einfach den nächsten Schritt. Das ist wirklich richtig. Also das Ziel ist ja im Kopf drin, aber es sind nur die einzelnen Schritte, die zum Ziel führen. Also drum einfach Schritt für Schritt.
Stimme ich dir 100% zu, wissen auch meine Hörer und Hörerinnen. Ich bin hier auch ein großer Fan vom Mach, weil nur wenn wir aktiv werden, bewegen wir auch etwas. Wenn wir passiv sind, dann ist es nur in unserem Kopf und dann geht nichts voran. Und auch danke für deine Ehrlichkeit. Also, du bist hier wahnsinnig offen und transparent. Das schätze ich sehr. Auch über Ängste zu sprechen, dass man die hat, wenn man sowas hat. Die gehören einfach auch dazu. Die können einen ja auch manchmal antreiben, etwas Neues zu bewegen, sich in diesem Neuen überhaupt auch zu bewegen und sich da reinzutrauen. Also Angst ist nicht immer nur was Negatives, ne? Also ich sehe sie manchmal auch als was, ja, als eine Triebfeder. Aber so schön hast du vorhin gesagt, effektiv ist die Lösung, das zu machen. Ja, und schön ist auch, wenn du dann Menschen an deiner Seite hast, wenn du selber diese Zweifel eben hast, das hast du gerade auch so schön gesagt, dass andere dann zu dir sagen, Gabriela, du kriegst das schon hin. Ja, also warum glauben die an dich? Weil sie dich kennen und wir vergessen manchmal, was so in uns steckt, gerade wenn wir neue Ufer betreten und zweifeln dann. Ne? Und es gibt ja immer, der Weg ist das Ziel, aber ich sage immer, das Ziel ist der Weg. Ja, also letztendlich haben wir ein Ziel, aber unser Ziel ist, diesen Weg so gut zu bestreiten mit allem, was da dran ist, wie wir das eben können. Und jetzt hattest du keine großen, was hast du gesagt? Du warst ein totales Greenhorn rund um die Buch- und Verlagsbranche. Aber das finde ich ja gerade spannend, weil dann ist es ja etwas, was einen ja lockt. Und ich habe auch überhaupt null Ahnung gehabt vom Schreiben, von wie vernetze ich, wie kriege ich überhaupt mein Buch auf den Markt, will das überhaupt jemand, was muss ich noch lernen, damit es auch dann bei dem zweiten Buch zu einer Fiktion wird, weil das erste war ja ein erzählendes Sachbuch und. Und es ist aber auch spannend, weil es ja etwas ist, was einen total neugierig, davon hast du ja vorhin auch schon mal gesprochen, wo es einen ja hinzieht. Und dann ist es auch wurscht, ob man da schon vernetzt ist, man fängt da eben an, sich zu vernetzen. Genau, dann lass uns doch dann weiter da gehen. Gab es denn Gründungshürden? Also, wenn ich es richtig verstanden habe, machst du noch alles allein. Wir müssen auch noch mal kurz sagen, deinen Verlag hast du auch erst 2024 gegründet. Das heißt, du bist jetzt, wir haben vorhin schon mal von diesen 5 Jahren, das ist in Deutschland ähnlich, dass man sagt, so nach 5 Jahren sollte so ein Unternehmen mal schwarze Zahlen schreiben. Jetzt bist du im zweiten Jahr, hast jetzt auch, darüber kannst du gleich auch sehr gerne nochmal erzählen, weil du ja auch ein Ziel hast, wie viele Bücher du im Jahr veröffentlichen möchtest. Aber gab es denn jetzt Gründungshürden oder Wahrscheinlich gibt es die jetzt gerade auch noch. Und welche waren das und wie hast du sie überwunden? Und mich würde auch noch mal interessieren, ob es schon Menschen gibt, die dich jetzt aktuell auch schon wirklich unterstützen oder ob du wirklich alles allein machst.
Hürden, also eigentlich gab es nicht. Also das Gründen ist ein formeller Akt, wo man auf das Amtsbüro geht und gründet. In der Schweiz bei einer GmbH 20.000 Franken quasi Stockkapital der GmbH sind, die muss man aufwerfen. Dienen dann aber nachher auch gerade dazu, um die ersten Kosten quasi zu bestreiten. Ich glaube, also die größte Hürde war ich mir selber. Also das ist das, was wir vorher drüber geredet haben. Also irgendwie den Mut zu haben und zu sagen, ja, jetzt mach's einfach und rede mit Leuten, frage Leute, sei Greenhorn und zeig, dass du Greenhorn bist. Ist total okay. Menschen geben gerne Auskunft und helfen einem sehr, sehr gerne. Und auch hier wiederum, das ist so eine, auch ich, also wo ich mich auch immer wieder ein bisschen schubsen muss und sagen muss, ja, Menschen finden dich nicht per se einfach doof. Die mögen es und die geben auch wirklich, die helfen dir gerne. Und rede mit Leuten, sprich über den Verlag. Das finde ich was Schwieriges. Mein Mann hat vor 7 Jahren eine Brauerei gegründet. Wäre also auch so ein Quereinsteiger. Der war Journalist vorher. Und dieser Tipp ist von ihm. Rede mit Leuten, es ergeben sich aus fast allen Gesprächen, ergibt sich irgendetwas, was neu ist, einen neuen Input, einen Gedankensplitter, der sich festsetzt, ein Kontakt, wie auch immer. Und das sage ich mir immer wieder. Und er ist natürlich auch ein Mensch, der mich sehr unterstützt und mir eben wieder sagt, es kommt gut. Dann habe ich natürlich also GrafikerInnen. Ich habe eine Grafikerin, die Website und den Shop etc. gemacht hat, die das wunderbare Logo gemacht hat, was sich wirklich lohnt, es anzuschauen. Es ist sehr schön. Und ich habe einen Grafiker, mit dem ich die Covers mache und den Satz mache. Und das ist auch, das sind einfach wunderbare Gespräche über Literatur und ihr Aussehen, was ich als extrem bereichernd finde. Also das sich auseinandersetzen über ein Cover oder welche Schrifttypen nehmen wir, das ist was ganz Tolles. Dann natürlich habe ich eine Buchhalterin, mit der ich, oder Treuhänderin, die jetzt aber noch, die mir Tipps gegeben hat und mit die dann den Jahresabschluss machen wird, weil das weiß ich wirklich nicht. So Hürden sind ja wirklich, also steuermäßiger Natur, Mehrwertsteuerabrechnung, das habe ich mir angeschaut und ich wusste nicht mal, was die Begriffe bedeuten. Habe gedacht, ja, was muss ich wohin schreiben? Ist das eine Ausgabe, dieser Begriff, oder ist das eine Einnahme? Wirklich keine Ahnung. Und da kam ich mir wirklich sehr doof vor, weil das nicht, also es war mir nicht klar, dass ich so wenig weiß. Und ansonsten halt wirklich Leute in der Verlagsbranche, die ich kennengelernt habe über den Kurs, da gibt es ganz, wirklich ganz tolle Menschen, die mit Geduld meine Fragen beantworten und sich meiner annehmen. Und das ist eine ganz, ganz große Hilfe. Also ich glaube, ohne diese Menschen, die das für mich getan haben, wär's wirklich schwierig gewesen.
Da möchte ich 100% dazu stimmen. Das ist ja bei mir eigentlich genauso gewesen. Sehr spät angefangen, in diese Verlags- und Buchbranche einzusteigen. War auch überhaupt nicht vernetzt dahin, weil ich aus einer ganz anderen Geschichte kam. Die Menschen, das geben gerne Auskunft, weil sie gerne über das erzählen, was sie tun. Und gerade Kreative sind da, finde ich, noch einen Tacken offener als vielleicht Leute, die irgendwie sich mit Analysen beschäftigen, keine Ahnung. Auch nochmal vielen Dank für deine wirkliche Ehrlichkeit. Also, dass man eben auch sich, was zum Thema Buchhaltung, dass du da eben wirklich unbedarft warst Und ja, dass du es lernen darfst oder auch wenn nicht, dann gibst du es halt ab, so machst du es ja halt auch. Und zu dem Logo möchte ich sagen, deine Webseite heißt Zeitkind-Verlag, richtig? Und dann .ch, also das dann zeige ich, packen wir auch nachher in die Shownotes, nur ich möchte es hier schon mal an der Stelle gesagt haben. Und ich finde deine Webseite auch sehr ansprechend. Sie ist klar und mit knappen Worten sagt sie viel aus, was ihr macht. Und auch ich finde das Logo sehr schön. Schaut es euch einfach mal an, dann könnt ihr vielleicht auch mal rausfinden, warum wir das so schön finden. Genau, also Hürde gab es jetzt, und genau den Satz, da fand ich auch so, und die größte Hürde war ich selber. Und ich glaube, damit hast du schon alles gesagt, weil das kommt, passt so schön zu dem, was wir davor gesagt haben. Wir müssen halt machen. Wir müssen einfach ins Tun kommen. Und wenn wir uns selber diese Hürde, also uns selbst nicht mehr als Hürde sehen, ja, dann können wir Großartiges bewegen. Also in den Alltag hast du uns ja schon ein bisschen reingenommen vorhin. Vielleicht magst du noch ein bisschen tiefer daraus erzählen. Also wie stellen wir uns das vor, alle deine Aufgaben auch so täglich unter einen Hut zu bringen? Oder hast du, weil du vorhin auch so von so Punkten sprachst, von so, ja, du hast ein anderes Wort benutzt, dass du wirklich so sagst, machst du jeden Tag das Gleiche oder gibt es auch Tage, wo du gar nichts machst? Also selbstständig ist so also eine Gründungsphase, muss man wahrscheinlich immer was tun. Genau, und ja, wie sieht dein Alltag aus? Und unterstützen, hast du gerade schon gesagt, das ist die Grafikerin. Dein Mann unterstützt dich so als in deiner, weil er schon erfahren ist, ja, der ist schon über die 5 Jahre drüber. Chapeau. Und ja, magst du darüber noch ein bisschen erzählen? Also, wie stelle ich mir das vor? Gabriela steht morgens auf und dann mit einem Weitblick auf den Zürichsee und dann geht's los.
Ja, den verlasse ich dann relativ schnell zugunsten des Screens. Leider, leider. Aber es soll ja gut sein, zwischendurch die Horizontlinie zu suchen
Auf
für die
jeden Fall.
Augen. Probiere ich auch immer wieder im wörtlichen und im übertragenen Sinn. Also ich habe jetzt da gerade die Liste vor mir liegen, die ich vor einem knappen Jahr angefangen habe mit dem, was ich machen soll und die mit 5 Punkten angefangen hat, mittlerweile 100 Punkte beinhaltet, zum Teil durchgestrichen oder abgehakt, zum Teil seit Monaten offen. Das geht hin von Verträgen machen, ÜbersetzerInnen suchen, Buchhaltungsprogramm, Auflage festsetzen, Druckerei suchen, Auslieferungen suchen, und auch dort wieder Verträge unterzeichnen, E-Books andenken, Finanzen, VertreterInnen suchen, da suche ich noch eine in Deutschland. Wäre ganz super, wenn jetzt jemand zuhören würde. Würde mich sehr freuen. Vorschauen machen, Texte schreiben für die Vorschau, fürs Insta, für die Website, für Geldsuche, was ein ganz großes Thema ist. Und ja, Facebook, Insta, Künstlerkasse, Bankwesen, Covers, Layouts. Wiederum Geld suchen steht da nochmal. Deutsche Steuernummer, soll ich die beantragen, soll ich die nicht beantragen? Luzid-Abfallnummer für Deutschland suchen, gibt es in der Schweiz nicht, muss ich aber haben, Cover machen, ISBN-Nummern, verzeichnislieferbare Bücher bereinigen. Also es sind Millionen kleine Organisationsschritte, die auch wiederum das Netz dann zusammenwachsen lassen. Aber es gibt wirklich, seit ich angefangen habe, habe ich keinen Tag nicht gearbeitet. Und es sind wirklich tausend kleine Dinge. Und ich habe jetzt versucht, die tausend kleinen Dinge am Anfang, wenn ich aufstehe und mich hinsetze, in 2 Stunden zu packen und einfach so viel da zu erledigen, was an Tagesarbeit anfällt oder eben an Organisationsarbeit anfällt, um nachher
eigentlich dann Manuskripte lesen, lektorieren, korrigieren zu können. Und das ist für mich, das ist eine Hürde, eine ganz große Hürde. Kommt sie mir in den Sinn. Diese Zeit, also in diesem, du merkst es, ich bin schon jetzt ganz aufgeregt, wenn ich das alles aufzähle. Und in diesem, alles muss ich machen, da, die Ruhe zu finden und zu sagen, jetzt nehme ich mir einfach 4 Stunden Zeit und ich lese einen Text. Und das ist urschwierig. Also, weil, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, jetzt kamen da Mails rein, ich habe das leider nicht stillgestellt, dann kam immer dieses Ping-Ping rein. Die Mails kommen und das bewusste Ausgrenzen der Kommunikation während des Lesens, das finde ich, das ist wirklich eine Riesenhürde. Um mir die Zeit freizuschaufen, mich dem Kerngeschäft des Lesens, des drüber Nachdenkens, was ich gelesen habe, widmen zu können. Und das geht manchmal, dass ich sage, 2 Stunden, 3 Stunden für quasi Administration und Organisationsarbeit. Und manchmal geht es einfach nicht. Also manchmal ist es, ich setze mich hin und dann ist abends um 6 und oder 7 und die Zeit verflog mit einfach so Kinkerlitzchen vermeintlich. Aber ohne diese Kinkerlitzchen läuft nichts.
Also aus 5 Aufgaben sind 1 Million geworden, habe ich gerade gehört. Und natürlich fehlt dir das, was du, warum du eigentlich Verlegerin geworden bist, nämlich sich um Texte zu kümmern, um Autorinnen zu kümmern. Da wäre jetzt so meine Frage, auch wenn du das ja jeden Tag hast, weil du hast ja gerade gesagt, dass du eben dich hinsetzt und versuchst, diese Aufgaben irgendwie Herr oder Frau zu werden. Und dann sitzt du und sitzt und sitzt und dann ist es 6 und denkst, ach Gott, jetzt habe ich ja nicht einen einzigen Text gelesen und das wollte ich ja eigentlich machen. Was treibt dich denn, jetzt machst du es ein Jahr oder ein bisschen länger, was treibt dich denn immer wieder an, dass du nicht in so einen Frust kommst? Also irgendwas ist ja dann doch, dass du sagst, also was ist diese Kraft, dieser oder ist es immer dieser Funke, der ja inzwischen schon zum Feuer geworden ist? Aber nimm mich mal da so mit, so ein bisschen, dass du trotzdem sagst, ach, ich mache es aber trotzdem weiter. Ja, also auch wenn so viel Arbeit ist, die ist eigentlich nicht so, sch also was halt nicht schön ist, auch das falsche Begriff. Aber schön wäre ja, wenn du als Verlegerin dich wirklich nur rein um die Texte und die Autoren kümmern konntest. Aber es ist halt auch dieser andere Part, der als Unternehmerin, wenn man in der Gründungsphase oder gründet, halt auch dazugehört. Was machst du damit, damit du da weiter so eine Freude dran hast? Oder ja, nimm mich da mal mit. Also wie machst du das? Oder was geht da in dir auf, dass du sagst, so jetzt aber? Oder ist die Zeit des Schreibens, des Tuns der anderen Sachen so schön, dass man das andere wieder besser aushalten kann?
Ich organisiere sehr gern. Und ich glaube, das ist, also ein Großteil ist wirklich Organisation. Und ich mag das eigentlich. Also auch diese 2, 3, 4 Stunden hinsetzen, organisieren, Mails beantworten, mir was überlegen, wie läuft jetzt das? Das hat auch immer, also hat das mit, auch immer wieder mit Recherchieren zu tun. Also wirklich mit ganz klar ins Netz einsteigen und zu gucken, gibt es eine Lösung für das Problem, was sich mir gerade stellt. Und das ist vielleicht so meine journalistische Ader, mir für eine Recherche ein Resultat oder eine Lösung zu finden. Und drum, ich mache das nicht ungern. Also dieses Sitzen und Recherchieren und Schreiben und Beantworten, finde ich cool. Aber es frisst halt einfach Zeit von der anderen Sache, die ich auch schön finde. Und das ist, ja, das ist so ein bisschen, das ist keine Negativenergie, die aus dem Bürokratischen quasi kommt. Und ich glaube, was mich wirklich durchhalten lässt, also es gibt Tage, an denen denke ich, ich schaffe es eh nie. Und da sind wir wieder bei dem berühmten Berg. Also ich glaube, ich kann erstens, ich kann nur das machen, was ich gerade machen kann. Und es gibt Dinge, die kann ich nicht im Moment. Und mich nicht an diesen Dingen, die ich nicht kann, orientieren, Das ist wahrscheinlich eins meiner Lebensthemen, die mich immer wieder auch einholen. Also, dass ich an das denke, was übermorgen sein sollte. Und das gibt einen Riesenstress auf die Gegenwart. Und das probiere ich wirklich nicht zu tun. Und mir die Rationen bewältigbar zu machen und mich auch nicht zu überfordern. Also ich überfordere mich sowieso, aber das Bewusstsein drum und das Verankern in dem Moment, das ist extrem wichtig, also in dem Moment, wo ich wirklich was mache, das ist extrem wichtig, um nicht zu hyperventilieren. Und ich habe Tage gehabt, jetzt in diesem vergangenen Jahr, wo ich gedacht habe, ist eben, es erdrückt mich und ich kann nicht mehr atmen. Und im Moment ist es aber so, dass ich wirklich, also diese überschaubaren Tages, nicht, das sind keine Tagesportionen, aber einfach mir immer wieder sagen, ich kann nicht alles und ich muss nicht morgen ein Verlag sein, den es seit 30 Jahren gibt, sondern ich bin ein wie ganz neuer, kleiner Verlag und das ist auch okay. Und ich darf Fehler machen. Ich bin die, die es ausbade. Natürlich meine Autorinnen auch, aber schlussendlich bin ich es. Und diese Akzeptanz dessen fällt einem manchmal schwer, aber sie erleichtert auch und sie erlaubt Freiheit.
Absolut. Akzeptanz ist ja das große Schlüsselwort eigentlich für alles, wenn wir im Prozess sind, dass wir das, was gerade ist, so annehmen, wie es ist und erst von da aus auch erst weitergehen können. Trotzdem würde mich noch mal ganz kurz interessieren, wenn du sagst, du weißt das und du organisierst auch gerne. Was genau tust du dann in dem Moment, um eben nicht zu hyperventilieren, um einfach zu sagen, boah, ich muss jetzt mal atmen? Also was für ein Mechanismus schaltet sich da hoch? Also das würde ich gerne noch kurz verstehen, also wie du das machst.
Listen schreiben, und zwar das, was ich also in den Nächten, wo ich nicht schlafe, alles denke und dann wirklich aufstehen und das einfach hinschreiben und sagen, das ist das, was ich heute machen muss und dann das wunderbare Durchstreichen der Dinge, die ich schon gemacht habe. Also das und das Sehen, ich habe mir gedacht, es dauert 3 Stunden und dann ist es schlussendlich in einer halben Stunde gemacht. Und dann ist noch so viel Zeit nachher da. Und das ist wirklich wie soll ich sagen, das Visualisieren, der Bullet Points quasi. Also Bullet Points schreiben, Bullet Point durchstreichen, Bullet Point schreiben, Bullet Point durchstreichen. Das ist schön. Das ist was ganz Kleines und was Schönes. Oder dann halt wirklich auf die Homepage gehen und ich mit HTML oder mit WordPress, ich kannte mich da nicht sehr gut aus, kann das mittlerweile einfach versuchen. Ich finde die Lösung, ich frage meine Grafikerin, wenn ich es nicht finde. Also wirklich einfach angehen und mich dann auf dieses Ding auch konzentrieren. Das ist das eine und das andere ist rausgehen. Also wirklich laufen gehen oder spazieren gehen oder Fahrrad fahren gehen oder im See schwimmen. Was mich ist ein bisschen was Ähnliches wie das Visualisieren oder das Sichtbarmachen der inneren Liste, weil es mich auf eine äußere Ebene, auf eine sinnliche Ebene bringt, sei es jetzt die visuell oder haptisch oder ich rieche den Wald, was auch immer. Das lässt mich einfach im Moment bringt den Fokus von meinem Kopf und dem, was in meinem Kopf ist, nach außen. Und das, ja, ist etwas, was mal wieder wegfällt, aber dann immer wieder da ist und wo ich denke, doch, das tut gut. Also es ist was ganz Einfaches, was wahrscheinlich viele Menschen auch so machen.
Da gebe ich dir völlig recht. Ich finde immer nur wichtig, dass man es immer wieder in Erinnerung bringt. Ja, also visualisieren bin ich auch ein riesiger Fan von und Bewegung das Gleiche. Und das brauchen wir auch. Und dass wir nicht immer glauben, das muss was ganz Großes sein, damit wir uns selber wieder irgendwie sammeln, den Fokus finden. Es reicht einfach auch vielleicht nur mal einen Schritt vor die Tür zu setzen und statt auf den Screen auf was Grünes zu schauen oder so. einfach in dem See abzutauchen, einfach auch dieses gerade unter Wasser, ne? Das ist ja nochmal so ein ganz tolles Gefühl, dass man komplett abtaucht. Und Listen bin ich auch ein großer Fan von. Ich habe eine Zeit lang auch immer so viel, nur so 1.000 Trilliarden von Post-its gehabt, bis ich irgendwas verstanden habe. Das verwirrt mich noch mehr. Ich muss wirklich das auch auf einer Liste untereinander abschreiben. Und ja, da kommt auch immer was Neues dazu, aber ja, ich kann auch mal was erledigen. Und was du gerade auch so schön gesagt hast, dass wir oft, und das macht unser Gehirn uns ja auch oft sowas vor, dass wir uns oft in Dinge, die wir in der Zukunft, oh, das muss ich noch alles erledigen, erledigen. Und dann glauben wir, das hast du ja gerade gesagt, ich habe gedacht, ich brauche da 3 Stunden für, aber ich war dann in 20 Minuten mit dem Punkt fertig. Und dann habe ich plötzlich Zeit für andere Sachen gewonnen. Und auch das kann ich ja nur erfahren und erleben, indem ich auch dann anfange, meine Liste abzuarbeiten. Also ihr hört und seht, es sind eigentlich immer die gleichen Mechanismen. Wir müssen einfach nur ins Tun kommen. Und also je aktiver wir sind in der Arbeit, aber auch in dem, dass wir uns eben was Gutes tun, umso besser kommen wir im Prozess voran. Ich glaube, das kann man so noch mal ganz schön zusammenfassen. Gabriela nickt nur für die Augen.
Genau.
Genau, lass uns doch jetzt ein bisschen noch mal zu deinen Autorinnen kommen. Hast du ja auch gerade schon gesagt, dass du, das ist hier mehrfach, hat man übrigens nicht gehört, die E-Mails, die reingelaufen sind, dass du, wie funktioniert das? Wie ist das, wenn du ein Manuskript erhältst? Also, oder hast du eben auch Tipps für Hörende, die ein Manuskript vielleicht irgendwo einsenden möchten, einreichen möchten? Wie machst du das? Wie viele erreichen dich am Tag? Ich glaube, dass das schon einige sind, weil es viele Menschen gibt, die etwas schreiben wollen und dann schauen, ob es der passende Verlag ist. Wie wählst du das aus und welches Exposé? Oder vielleicht kannst du da schon ein Beispiel nennen, hat dich sofort überzeugt und dass du gesagt hast, boah, den Text finde ich mega, ich möchte die Autorin oder den Autoren kennenlernen und mehr über das Buch erfahren. Nimm uns da mal so ein bisschen mit.
Also es sind, ich habe ein bisschen Schiss gehabt davor, vor den Manuskripteinsendungen aus zwei Gründen, weil viele Leute mir gesagt haben, also viele VerlegerInnen mir gesagt haben, da gibt es so einen Haufen und das ist nicht bewältigbar und das ist schwierig, da den Durchblick zu behalten. Und das stimmt einerseits. Andererseits habe ich Schiss gehabt, dass ich keine kriege, weil Zeitkind mit Z beginnt. Und unten an der Liste steht, an der berühmten. Und ich gedacht habe, oh nee, ich hätte AA Zeitkind nennen sollen oder ein Zeitkind oder was auch immer. De facto ist keine Ahnung, wie die Leute schlussendlich zum Z kommen. Ich kriege pro Tag eins, so im Schnitt. Also es ist doch eine ganze Menge nachdem, also obwohl wir noch nichts publiziert, also jetzt seit 3 Tagen sind unsere Bücher am Markt, jetzt haben wir was publiziert, aber die Manuskripte kamen schon vorher. Was mich sehr freut, also irgendwie sind wir auffindbar und Menschen mögen unsere Homepage und mögen, was darin steht. Es kommen ganz unterschiedliche Manuskripte, also es kommen viele autobiografisch gefärbte, wenn auch fiktionalisierte. Es kommen Romane, es kommen auch immer wieder Anfragen für Sachbücher, die sich mit einem Zeitphänomen befassen, aufgrund von Zeitkind. Ich halte es jetzt hier ein bisschen mit Herrn Kamper, der bei einem Interview gesagt hat, er liest die ersten 30 Seiten eines jeden Manuskripts. Und wenn er nur den geringsten Zweifel hat, dass das gut kommen könnte, dann liest er weiter. Und ich versuche das so zu halten. Es fliegt mir ein bisschen die Zeit davon, muss ich sagen. Ich habe die Liste der Manuskripte, die ich noch nicht angeschaut habe, ist lang. Und ich muss mir da die Zeit wirklich irgendwie abknaspeln. Da gibt es ganz tolle Texte darunter, also die wirklich auch, die super gemacht sind, die, wo ich merke, da kann jemand wirklich schreiben und hat eine formale wie eine inhaltliche Idee. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, also dass Autorinnen ab und an zu wenig Wert auf das Formale legen. Also dass
Wie ist ein Text gemacht, ist ganz, ganz wichtig, dass er auch, also dass er als wertig auch empfunden wird. Ich lese, muss ich ganz ehrlich gestehen, weniger die Exposés als lieber direkt in den Text hinein. Ich habe das Gefühl, es gibt, ich erfahre den Text besser, wenn ich rein, also ich lese kurz über das Exposé drüber oder einfach, worum geht es, aber nachher, wie ist die Erzählstimme? Wie baut da die Autorin, der Autor den Einstieg auf? Was für Bilder, wie ist die sprachliche Ausgestaltung des Textes? Das finde ich unheimlich wichtig und das ist es schlussendlich auch, was mich in einen Text dann reinzieht oder nicht reinzieht. Die drei Texte, die jetzt in unserem Herbstprogramm rauskommen, das sind keine Zusendungen eigentlich. Also die Franziska Meister mit Der Geruch von Lehm ist eine Schweizer Journalistin, von der ich gewusst habe, dass sie den Kurs, quasi einen Lehrgang literarisches Schreiben macht, der über 3 Jahre geht und von Ruth Schweikert mentoriert wurde. Also ihr Text, und ich habe den Text so ein bisschen mitverfolgt und das Werden des Textes miterlebt und habe sie dann gefragt und wir sind übereingekommen, also den Text gelesen und wir sind dann übereingekommen, doch, dass wir das miteinander machen wollen. Es ist wirklich ein wahnsinnig sorgfältig gemachter Text, aus drei Perspektiven erzählt. Die drei Protagonistinnen, die sich wegen eines Todesfalls kennenlernen, und dann aus diesen drei Perspektiven nicht eigentlich über den Menschen reden, der gestorben ist, sondern sich einander annähern und die Hürden, wiederum das Wort, die Annäherung irgendwie erschweren, die tauchen immer wieder auf und sie versuchen, die zu lösen und schaffen dadurch wieder neue. Und es ist wirklich die Geschichte einer Freundschaft, die sehr fragil ist und die im Entstehen immer wieder zerfällt, bis sie am Schluss dann entsteht. Und das ist wirklich, ist auch die drei Perspektiven, also auf einen Fakt oder auf dieses Gefüge, finde ich für den Moment unglaublich wichtig, weil es der Text irgendwie darlegen kann, dass wir nicht wissen, was in anderen Menschen vorgeht. Also wir stellen uns ganz vieles vor, aber wir wissen es nicht. Und da auch wiederum sehr genau zuhören müssen, um zu spüren, wohin geht's. Und auch der zweite Text ist nicht eine Zusendung, sondern kam über quasi mein Netzwerk in Zürich zustande, ist von Islem Sassi, von jenen, die jagen. Der ist ganz anders als der erste, ist ein Text, der von einer Frau spricht, die sich in die Berge zurückzieht, in ein Haus an einem See, und eben, da haben wir jetzt auch das Rausgehen eigentlich genießt, die Sinnlichkeit genießt, die der See bietet, die Luft bietet, die dieses Bergpanorama bietet. Und in diesem Haus am See, oder in diesem Dorf, wo sie sich befindet, das ist eigentlich ganz leer. Da gibt es ein Kurhaus, was leer steht, und das Dorf ist auch entvölkert. Und sie ist da aber auch auf der Suche nach, oder begibt sich dann auf die Suche nach einem vermissten Fall, also ein Junge, der verschwunden ist, und das erschließt sich dann, spielt extrem so mit Mystery-Elementen und nimmt dadurch irgendwie etwas auf, was ja heute, also diese Suche oder diese Lust am Mystery und die Lust am Grusel irgendwie ist ein bisschen zu viel gesagt für das Buch, aber das ist so ein Element, was heute ja, also mit diesen auch New Adult Romanen, was von jenen, die Jagen nicht ist, irgendwie so ein Desiderat ist, wo ich nicht recht weiß, ist es die Lust an dem, was nicht erklärbar ist. Und der Roman nimmt diese Zeiterscheinung recht schön auf, finde ich, und unterlegt ihm aber eine Geschichte, die eigentlich dann mit Grusel wenig zu tun hat. Und der dritte Roman ist von, nicht der dritte Roman, die dritte Publikation ist quasi eine autobiografische oder autofiktionale Fluchtgeschichte und Ankommensgeschichte von Vera Martinov. Vera Martinov ist eine Theaterfrau, Künstlerin, interdisziplinär, die in der Ukraine geboren ist und aufgewachsen ist und dann in Moskau, aber eigentlich also in ihr Berufsleben verbracht hat, hat dort zwei Theater gegründet, war eine rechte Nummer, also vor dem Krieg, und ist dann also als der Krieg, einige Wochen nachdem der Krieg ausgebrochen ist, nach Frankreich emigriert und beschreibt in ihrem Text in drei Teilen eigentlich dieses Flucht und Ankommen, dann in einem zweiten Teil eine Beziehungsgeschichte während der Zeit in Frankreich, die sie sehr viel Hoffnung gelegt hat, quasi jetzt dort anzukommen in diesem Land. Und in einem dritten Teil, sind es so Gegenwartsbeobachtungen, die immer wieder auch leicht fast ins Surreale kippen. Und da ich ja, also Interdisziplinarität aus meiner Geschichte heraus, aber auch als Verlagskonzept habe, vereint dieser Text vereint wirklich ganz vieles. Also es sind eigentlich drei Textsorten, Journal, Theatertext und diese prosaischen Streiflichter. Einerseits, also vereint drei Textsorten und Illustrationen der Künstlerin selber. Also es ist ein Buch, das wirklich von verschiedenen Impulsen lebt, von verschiedenen Eindrücken lebt und ja, ein wunderbarer Text oder ein wunderbares Textgefüge sein wird. Das kommt erst im Januar raus.
In meinem Kopf sind ganz viele Bilder entstanden über deine drei. Das sind ja deine drei ersten Autorinnen quasi, ne, die du jetzt hast. Und ich hoffe, dass auch bei meinen Hörenden Bilder entstanden sind und die euch auf jeden Fall mal auf der Webseite Zeitkind-Verlag umschaut und euch inspirieren lasst. Das heißt, du hast jetzt zwei von den Autorinnen gekannt, weil du jetzt gesagt hast, es war bisher noch keiner, wo jemand selbst an dich ein Manuskript geschickt hat und dass du auch lieber erst den Text liest als nur das Exposé. 30 Seiten sind schon viel, aber kann ich auch verstehen, dass man dann überhaupt auch ein Gefühl für diesen Text bekommen kann mit dem Ganzen, was du möchtest, erzählt, Stimme, Inhalt. Und die letzte Autorin, die jetzt nach Frankreich zurückgegangen ist oder nach Frankreich emigriert hat, die hast du auch gekannt von deiner früheren Theater? Nee,
Nee,
du schüttelst schon den Kopf.
das war eigentlich eine Zufallsbegegnung. Wir waren vor 2 Jahren in Südfrankreich, in Arles. Dort gibt es im Sommer immer eine wunderbare ein Fotofestival eigentlich, wo in der ganzen Stadt überall, also internationale Fotografinnen ausgestellt werden. Das heißt Les Rencontres. Und da gehen wir regelmäßig hin. Und ich war an einer dieser Ausstellungen und habe mit einer Frau, mit zwei Frauen angefangen zu sprechen. Und das Gespräch hat sich entwickelt. Und da haben wir gemerkt, wir haben einiges gemeinsam mit Theater und halt Interesse für Kunst, Kultur. Und dann hat Vera, die eine der beiden, gesagt, sie hat abends eine Lesung in Avignon am Theaterfestival mit französischen Übersetzungen ihrer Texte. Über diese Migrationserfahrung. Und dann bin ich dahin und habe mir das angehört und war begeistert von der poetischen und bildhaften Qualität dieser Texte. Das sind eigentlich Tagebucheinträge, an denen sie weitergearbeitet hat, die sie ein bisschen umgestellt hat, die sie verfeinert hat, die, also eben, das sind einerseits Tagebucheinträge über diese Erfahrungen, über die Sorge von Freundinnen in Russland, in der Ukraine. Und andererseits sind es wirklich, ist einfach eine wahnsinnig bildhafte Umschreibung der Zustände, in denen sie sich befunden hat. Und dann kommen viele Zitate anderer Autorinnen herein, auch das Literatur in der Zeit ein ganz wichtiger Haltepunkt für sie war. Also, dass sie sich an Literatur orientiert hat, die Einsamkeitserfahrung gezeigt hat oder die Aufbrucherfahrung oder Naturerfahrung. Und dieses sich verorten quasi in einen literarischen Kontext und aber auch in einen emotionalen Kontext dadurch, das hat mich einfach extrem angezogen. Das fand ich toll, wie sie das macht. Und dann ging ein Jahr oder so ins Land, in dem ich mich dann entschieden habe, doch, ich mache den Verlag. Und ich habe sie dann wieder kontaktiert und wir haben uns getroffen und wir sind dann übereingekommen, dass sie weiterschreibt. Und das hat sie dann ein Jahr noch gemacht und dieses Jahr quasi eben auch noch weiter, also so, dass der Text über diese reine Fluchterfahrung dann hinausgeht und quasi in die Ankommenssituation in einem neuen Land. Und wir haben uns dann in dem Jahr also immer wieder über die Texte unterhalten. Der Text ist auf Russisch geschrieben, ist im Moment bei der Übersetzerin, die das ganz wunderbar macht, eine Berlinerin, die auch einen Theaterhintergrund hat, Yvonne Griesel. Und ja, ich freue mich sehr also ich kenne französische Übersetzungen oder Teile der Übersetzung, aber ich freue mich wahnsinnig auf die deutsche Version jetzt des Textes. Und das war ein Zufall, ein glücklicher Zufall, der aber wiederum einfach zuhören, auf Leute zugehen, mit ihnen sprechen. Ich kann es nicht genug betonen. Das ist wichtig und beglückend auch.
Genau so ist es. Es ist so schön, wie du erzählst. Letztendlich haben wir uns ja auch so getroffen, ne? Auf den anderen zugehen und ansprechen und dann einfach mal gucken, was der andere sagt. Und meistens erfährt man Zustimmung und keine Ablehnung. Zufälle, ich sag, ich mag das Wort nicht so, weil ich nicht glaube an Zufälle und auch nicht an Schicksal. Ich glaube, es ist eine Bestimmung. Alles im Leben soll so sein, die Situation. Und weil du eine Aufgabe als Mensch hier bekommen hast, mit der Sekunde, wo du auf dem Planeten landest, und dass ihr euch da treffen solltet in Frankreich, war irgendwie vorher geplant, weil danach hast du ja erst den Verlag gegründet und da hattest du im Prinzip schon mal jemanden kennengelernt, den du gerne in deinem Verlagsprogramm aufnehmen wolltest. Also von daher. Ganz, ganz spannend und daran einfach immer glauben, dass Dinge zu einem kommen, wenn man auch das Signal auf I'm ready stellt. Ja, also ich glaube, das ist auch eben immer ganz, ganz wichtig. So, es ist wahnsinnig viel, aber das mit dem Übersetzen hast du schon gesagt, das wäre nämlich sonst eine Frage gewesen. Das ist ja auch etwas, was dich wahrscheinlich ja auch beschäftigt, logisch natürlich als Verlegerin, wenn du eben Autorinnen spannend findest, die eben in einer anderen Sprache schreiben, dann musst du Übersetzerin finden. Also ganz kurz, wie bist du auf die Übersetzerin in Berlin gekommen? Kanntest du die Dame auch schon oder diese kreative Seele?
Nee, das ist de facto über eine andere Übersetzerin gekommen, weil ich nächstes Jahr je zwei Bücher aus dem Ungarischen und aus dem Tschechischen herausbringe, die jeweils auch übersetzt werden müssen. Und ganz ganz wunderbare und sehr unterschiedliche Texte sind. Zwei Männer, zwei Frauen, zwei mit einem eher historischen Kontext und zwei, die sehr gegenwärtig, wirklich in der Gegenwart verankert sind. Und von der Übersetzung des einen ungarischen Buchs, welche ich über den Agenten, der mir den Text quasi vermittelt hat, den Namen gekriegt habe. Das ist auch eine Ungarin, die auch in Berlin lebt. Sie habe ich angefragt, ob sie eine russische Übersetzerin weiß, die irgendwie theateraffin vielleicht ein bisschen ist. Und sie hat mir dann die Yvonne Grisel angegeben. Aber das ist wirklich, ich glaube, eben Fragen anschreiben, nachhaken. An dieser Stelle möchte ich einen Lobruf auf Übersetzerinnen anbringen. Alle, die ich bis jetzt getroffen habe und mit denen ich arbeite, das sind wirklich großartige Frauen, spezifisch jetzt. Ich habe noch mit keinem Übersetzer gearbeitet. Das sind Menschen, die sich wirklich der Literatur verschrieben haben und sich so weit zurücknehmen müssen, irgendwie, also um den Text, den sie übersetzen, zum Funken und zum adäquaten Ausdruck bringen zu können. Das finde ich, also es sind wirklich einfach großartige Frauen, die ganz klar ihren Standpunkt haben, aber den dann bisweilen wirklich in den Dienst des Textes stellen. Und das ist, finde ich, faszinierend. Und das ist war für mich ganz neu. Und das ist eine der großen Entdeckungen des letzten Jahres, dass das einfach eine Art von Mensch oder Menschen sind, die eine ganz spezifische Qualität mit sich bringen. Und das hat mich sehr gefreut.
Also, Übersetzerinnen haben zum Glück in den letzten Jahren ja viel mehr Aufmerksamkeit bekommen und werden auch honoriert. Es gibt Preise, das war eine ganze Zeit ganz, ganz anders und das ist auch wertvoll, weil du hast es kurz schon gerade gesagt, die Kunst ist nämlich da, inhaltlich nichts an dem Text zu verändern. Gleichzeitig aber in der Sprache, und das ist eben manchmal bei Sprachbarrieren, ja, also das ist vom Deutsch auf Ungarisch oder von Französisch in Englisch oder wie auch immer, diese Kunst zu beherrschen, das ist wirklich, ja, Talent, ja. Und wenn man da jemanden gefunden hat, und das merkt man auch, ich finde, man merkt es Büchern auch an, wie gut die Übersetzung ist, wenn man das liest. Also da kann ich dir nur 100% zustimmen. Genau, und das andere war noch, was ich sagen wollte, also auch nochmal an die Hörenden, immer den Nächsten wieder fragen. Du hast ja die Ungarische, die das für das Ungarische für dich dann jetzt demnächst übersetzt, das Buch. Hast du gefragt, ob die jemanden kennt. Und natürlich kennt der eine den anderen und so kommt man an Kontakte. Und nur so und immer wieder fragen und ja, sich weiter das Netz spinnen sozusagen. Das kreative Netz. Also weil wir jetzt wirklich schon viel gesprochen haben und ich eigentlich immer möchte, dass so der Podcast oder die Folge zu lange wird, hätte ich eigentlich noch so zwei Fragen. Also wir haben vorhin schon mal über das Alter kurz gesprochen. Also du musst jetzt auch keine Jahreszahl nennen, aber ich glaube, du bist relativ offen dafür. Also ich bin ja mit Mitte 40 in diese ganze Branche sanft reingetreten und mache das jetzt fast 15 Jahre oder mehr als 15. Und ich bin immer dafür, dass man, wenn man diesen Ruf oder wenn man diesen Ruf hört, etwas anderes zu machen in seinem Leben, dass man ihm folgen soll, egal wie alt man ist. Würdest du sagen oder würdest du mir dem zustimmen, erstmal, Gabriela?
Würde ich machen, wenn der Stress danach vielleicht nicht zu groß ist, wegen Finanzen haben wir schon drüber geredet, aber ich bin immer also ich mag auch Kurswechsel und ich mag auch ein bisschen das Abenteuer, glaube ich, muss ich mittlerweile sagen, ich würde dem schon sehr zustimmen. Ja. Also vor allem, wenn der Ruf, der wird stärker und stärker und stärker und dann tut's weh, wenn man dem nicht folgt.
So ist es. So ist es. Ich finde auch, also es ist ja immer, gibt es auch so schöne Sprüche. Also man bereut ja immer am Ende, wenn man sich auch mit Menschen unterhält, die schon, weiß ich nicht, 80, 90, 100 sind. Man bereut halt am Ende immer das, was man nicht getan hat. Selten bereut man das, was man getan hat oder vielleicht auch nicht gut getan hat oder was, wo man auch gescheitert ist. Man bereut oft, dass man sagt, Mensch, hätte ich da noch mal aktiv, wäre ich da noch mal aktiv geworden, wie auch immer, in welchen Richtungen. Also deswegen wollen wir euch ermutigen, wenn ihr gründen wollt oder schreiben wollt oder was auch immer Kreatives tun wollt, go for it. Genau.
Ja, und darf ich ganz, man muss das ja nicht so machen wie ich, nämlich total radikal. Also es geht, wenn man auch, also wenn ich von Freundinnen und Freunden höre, die so eine Idee haben und sage, ja, dann geh doch zu deinen ArbeitgeberInnen und besprech das und sag, kann ich mal reduzieren für eine gewisse Zeit oder so. Meistens ist ja auch, wir stellen uns vor, die sagen nein und dann sagen sie ja dann doch nicht nein. Also auch den Mut einfach mal zu setzen, hör zu, das ist mein Bedürfnis, gibt's eine Lösung, können wir eine Möglichkeit finden, das wahrzumachen?
Genau. Auch da wieder Fragen, ne? Man muss die anderen fragen, wenn man selber weiterkommen möchte. Dann würde ich sagen, ist so meine letzte Frage, wohin führt dich dein Weg? Jetzt bist du ja noch eine junge Gründerin sozusagen.
Ja, danke.
Wohin führt dich dein Weg? Also natürlich hast du gerade sehr viele Ziele, Visionen und Träume für die Zukunft von Zeitkind. Aber vielleicht magst du uns, weil du vorhin auch mal von Zielen gesprochen hast, magst du uns vielleicht mal eins nochmal mitteilen, was du auf jeden Fall, wo es auf jeden Fall noch die nächsten 4 Jahre, damit du diese berühmten 5 Jahre der Gründungszeit auch gut schaffst. Also was ist so das Ziel, wenn du morgens aufstehst und sagst, so da, dafür lohnt sich der ganze Kladderadatsch?
Finde ich wahnsinnig schwierig. Ich glaube wirklich, also das, ich muss erst, also ich muss nicht reich werden. Das interessiert mich überhaupt nicht. Es soll, der Verlag soll sich tragen können. Und ich möchte schon, dass unsere AutorInnen gelesen werden. Ich glaube, das ist so das Ziel, also dass die eine gewisse Verbreitung finden, weil ich finde, es sind tolle Texte. Und das ist das Ziel eines jeden Verlags und deswegen auch unheimlich schwierig, weil es wahnsinnig viele Verlage gibt und so viel Literatur, wie es noch nie gegeben hat, was mein Ziel ja durchaus noch ein bisschen schwieriger macht. Aber das ist wirklich, also ich möchte die bekannt machen. Ich möchte, dass die vielleicht auch zum Teil, wenn es ein Erstlingendebüt ist, noch einen zweiten Text schreiben und wir den auch rausbringen können und den auch quasi schlussendlich eben doch verkaufen können. Aber das ist wirklich durch, also quasi durch den Kanal der Literatur, die ich sehr mag, dass die an die LeserInnen kommt.
Das finde ich ein sehr schönes Ziel, weil du dadurch ja dem anderen Raum gibst. Also du quasi ja als Brücke auch mit deiner Funktion als Verlegerin dienst. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Glück auf Erden, dass das funktioniert mit jedem einzelnen Buch. Du hast vorhin gesagt, also die Folge erscheint ja erst im Oktober, aber nur, dass ihr das wisst, es ist im September, sind jetzt schon Bücher erschienen bei Zeitkind. Und du hast gerade gesagt, im Januar kommt noch mal was. Ich meine, du hast auch gesagt, der Plan ist auch mal so 4 bis 8 Bücher im Jahr. Das heißt, du bewegst dich ja da auch schon hin, ne? Also das erste Jahr, das zweite Jahr, das dritte Jahr. Wir finden dich, das sage ich noch mal ganz gerne, oder sag du das gerne noch mal, wo man dich überall finden kann, wie man zum Beispiel auch mit dir in Kontakt kommen kann, wenn man jetzt sagt, ich möchte noch das zweite Manuskript in deiner täglichen Mailbox sein, was kann man da tun?
Also man findet uns auf zeitkind-verlag.ch. Da sind die Mailadressen drauf, da ist auch eine Telefonnummer drauf.
Ah, das haben wir vorher vergessen mit den Manuskripten, oder ich habe es vergessen, Entschuldigung, wie AutorInnen den richtigen Verlag finden. Lest, und jetzt spezifisch quasi bei Zeitkind, da findet man immer unter Manuskripte, wo man das hinschicken kann, welche Formate da gewünscht sind. Und aber lest jeweils von den Verlagen wirklich relativ genau die über uns, die Konzepte, und überlegt, passen wir da rein oder nicht. Also das ist, glaube ich, das A und O, dass da nicht irgendwie einfach breit gestreut wird und ihr schlussendlich an Verlage kommt, wo ihr nicht reinpasst. Also könnt das ja bei Zeitkind mal ausprobieren und da gucken und lesen und dann bei anderen Verlagen auch noch. Ich bin also über Mail sowieso erreichbar, relativ einfach. Ja, ich könnte dazu noch sagen, für die HörerInnen in der Schweiz am 24. oder glaube ich, vom 22. bis am 26. findet in Zürich das Festival Zürich liest statt. Das ist ganz toll. Ein Riesenfestival, wo Autorinnen, Verlage, Buchhandlungen, also alle, die irgendwie mit Literatur zu tun haben, Literatur lesen lassen, von Autorinnen über Literatur diskutieren. Und beide unsere Autorinnen, Franziska Meister und Islem Sassi, werden da jeweils eine Lesung mit Musikuntermalung oder Musikbegleitung haben. Und da freuen wir uns natürlich, wenn wir den einen oder die andere antreffen würden. Auf dem
Und
Programm zürich-liest.ch ersichtlich.
ist das jetzt noch im September,
Nee, das
Gabi?
ist im Oktober.
Im
Das ist
Oktober.
24., 22. bis 26. Oktober.
Perfekt, dann passt es ja wunderbar in den Podcast. Also, wenn ihr da vorbeischauen wollt, dann macht das sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, vielleicht so von meiner Seite. Vielen lieben Dank. Also ganz wertvollen Input hast du hier geteilt. Ich freue mich riesig, dass ich dich gewinnen konnte, dass du hier aus deiner Unternehmersicht, aber auch natürlich aus deiner kreativen Sicht andere Leute wieder inspirieren durftest. Und ich bin mir sicher, dass du das getan hast. Deine letzten Worte, was magst du noch als Fazit, als Schlusswort für die Hörer und Hörerinnen?
Ja, also ich möchte mich bei dir sehr herzlich bedanken, liebe Katja, dass ich hier quasi die Plattform hatte, und finde es ganz toll, was du machst. Und einfach so als quasi kleiner Input, ich glaube wirklich, wenn Arbeit so Spaß macht, wie sie es jetzt macht, dann ist es auch wurscht, wenn es viel Arbeit ist. Es ist viel Arbeit. Aber eben, ich glaube, durchaus anfangen, machen, Schritte setzen, und dann werden sich die nächsten Schritte weisen. Ich glaube, das ist wichtig.
Wunderschöne Worte. In diesem Sinne sagen wir auf Wiedersehen, Servus und in der Schweiz sagt man,
Tschüss.
okay, dann machen wir das so.
Tschüss, genau.
In diesem Sinne, kommt gut durch den Oktober und bis ganz, ganz bald. Eure Katja und Gabriela.
Ciao.